connecte le baffle Bluetooth. Soline et Dufte recommence tout de suite. Chérie, connecte le baffle Bluetooth. Yann et Oli s'assaient devant les micros. Chérie, connecte le baffle Bluetooth. Solide et Dufte recommence tout de suite. Chérie, connecte le baffle Bluetooth. Yann et Oli s'assaient devant les micros. Tu t'es mis au travail et tu as tout donné. Il est temps de faire une pause dans ta vie. Tu étais si occupé, tu as tellement couru partout. Tu as roulé en ville avec ton scooter électrique, chérie. Connecte le baffle Bluetooth. Solide et Dufte recommence tout de suite. Chérie, connecte le baffle Bluetooth. Yann et Oli s'assaient devant les micros.
Salut Yann.
Salut Oli.
Je m'appelle Olivier.
Je m'appelle Jean.
Jean-Bemerman.
Jean-Bemerman. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag hier, Boomer Cringe.
Es ist die Mitte der Woche.
Boomer Cringe.
Wir haben beide ein bisschen von die Kiff geraucht. Es ist die Mitte der Woche. Wir sind zwei Langzeitstudenten. Und wir begrüßen euch. Wir hören jetzt auf, so zu reden. Ein wunderschönes Intro hat uns da begrüßt. Wie heißt die Dame? Andi ist ihr Vorname. Und vielleicht sprichst du mal den Nachnamen aus.
Ja,
du
bist doch. Ich würde sagen Mondegreen, ehrlich gesagt.
Mondegreen, oder? Annie Mondegreen hat dieses schöne Intro für
Annie
uns.
Mondegreen. Ich würde sagen Mondegreen.
Sie ist Songwriterin und man kann sich ihre Sachen auch anhören. Ich glaube, das ist eine Mailadresse da unten oder anniemondegreen.de. Und das
EU,
ist wunderschön.
anniemondegreen.eu. Vielleicht Kanada?
Wer weiß es schon. Vielen lieben Dank. Es ist ein sehr, sehr schönes Intro. Und wir begrüßen euch genauso meditativ, wie es angefangen hat. Mhm. Wir sind nämlich beide auch ziemlich entspannt. Jan, du hast wieder ein weißes T-Shirt an. Das heißt wieder, du bist ein Saubermann. Du bist zu Hause. Du bist Familienmensch. Wenn du dieses weiße T-Shirt an hast, dann lässt du alles von dir fallen, oder?
Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Das ist natürlich nur Camouflage. In Wirklichkeit ist das T-Shirt, das Rock-T-Shirt, eine weiße Weste haben und dann es zeigen, ist oft ein Zeichen dafür, dass man gar keine weiße Weste hat. Ich habe ehrlich gesagt das T-Shirt gerade gewechselt. Ich hatte auch ein zweites weißes T-Shirt heute schon an. Zuerst hat man es aber vollgekleckert mit diesem leckeren Kartoffelsalat, den ich gerade eben hier esse. Schau mal. Und zwar handelt es sich um eine, pass auf. Das ist jetzt nämlich kleine kulinarische Exkursion.
Ich kriege in letzter Zeit mit, dass du sehr viel Essen bestellst. Ist da gar nichts mehr mit Kochen? Hat sich's ausgehäuselt da bei dir?
Nee, das ist tatsächlich jetzt, ich bin in der Pandemiephase angekommen, wo ich mein eigenes Essen nicht mehr essen kann. Es ist einfach zu gut. Es schmeckt mir zu gut. Ich möchte wieder normale Küche haben von Lieferando, Deliveroo.
Und das Problem bei dir wird sein, dass wenn wieder alle Geschäfte offen haben, dass du gar nicht mehr ins Restaurant gehen kannst, weil du einfach die Geschmacksansprüche durch deine eigene Küche so hochgesetzt hast, dass es dir nirgendwo mehr schmeckt.
Genau. Und ich bin dann auch derjenige, der durch sämtliche Restaurants in Köln und Berlin sich frisst und immer sagt, ach, das ist aber, das schmeckt, mache ich selber besser. Und das den Koch auch wissen lässt. Nee, ich habe so einen ganz tollen Radicchio, Kartoffel, Radicchio, Senf, Honigsalat. Und das ist eine
das
ganz,
auch, ja, oder?
Guck mal hier, diese Kombination, siehst du das?
Radicchio ist nicht, ach sowas, ja. Okay, das mag ich bestimmt, das sieht gut aus.
Das ist ja eh so bei so ganz herb, also Radicchio-Salat, das ist ganz herb. Und das wird aber durch diese süße Senf-Honigsoße wird das so ganz toll ausgeglichen. Das ist ein ganz tolles, Geschmackserlebnis.
Und das kann man so bei dir in der Straße, in so einem Laden, in so einem kleinen Laden, wo sich so zwei Leute selbstständig gemacht haben und so authentische Küche gemacht haben, bestellen?
Ja, es gibt was? In Köln gibt so einen Foodtruck, der bietet nur Radicchio-Kartoffelsalat an. Ey, apropos Foodtruck. Hast du gehört, dass Willi Herrens Foodtruck abgebrannt ist?
Ja, ist richtig scheiße.
Warum? Warum ist der abgebrannt?
Schlechtes um der Reibekuchen-Foodtruck. Das war ein Reibekuchen-Foodtruck.
Sorry.
Ja, ist so. Also sorry, dass ich
das scheiß Idee.
Treffen sich zwei Foodtrucks auf der Straße. Was machst du denn? Ja, ich bin so Pulpocke. Du, ja, ich bin Reibekuchen. Weißt du, es gibt halt verschiedene, die sind von innen anders ausgebaut.
Oh Mann.
Also ich weiß nicht, was
der Reibekuchen... Also wirklich Ruhe und Frieden und so, aber ein Reibekuchen-Foodtruck, it's not a great business idea. It's not a great... I would say this doesn't scale. Das skaliert, ich würde sagen, das skaliert nicht. Naja.
Ich habe keine Ahnung, also es gibt einen Reibekuchenladen noch in Neukölln am Hermannplatz, der hat natürlich jetzt auch durch die Pandemie zu. Und da, den Laden gibt's seit ich hier in Berlin lebe und auch schon davor 50 Jahre wahrscheinlich, direkt vorm Eingang von Karstadt. Der Reibekuchenladen und selbst der, das ist der Kultladen, ist kaum jemand da. Reibekuchen kannst du einfach zu Hause machen und das Gemeine ist ja, dass du es im Imbiss nur genauso so machen kannst wie zu Hause. Du kriegst ja nichts besser hin, außer du machst da noch Pulled Pork drauf, aber das will ja keiner.
Ich hatte auch eine kulinarische Enttäuschung diese Woche, wo wir gerade dabei sind. Mein Favorite Gyros-Laden ist zu gewesen. Ich bin ja jetzt wieder in der Arbeitswoche und habe extra mir mittags heute gedacht, heute pfeife ich mir Gyros rein. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht durch Pandemie oder Zeitverschiebung oder sowas, ist der jetzt immer montags zu. Und jetzt weiß ich gar nicht. Und ich bin bei Gyros wirklich, muss ich sagen, ich bin pingelig. Ich bin für verschiedene, wie soll ich das sagen? Ich kann da nicht offen drüber sprechen, aber ich bin für verschiedene deutsche Polizeibehörden, bin ich als Gyros-Sachverständiger, werde ich oft angefragt. Ich kann nämlich wirklich, wenn jetzt bei einem Tatort Gyros gefunden wird, kann ich anhand des Gyros-Stücks herausfinden, von welchem Imbiss im Kölner Raum.
Das könnte ich, glaube ich, auch. Also bei meinen Hochfrequentierten in Eimsbüttel in Hamm, da gibt es so eine große Gyros-Meile. Da kann ich die auch auseinanderhalten.
Ja, wenn eine Straftat mit Gyros-Beteiligung passiert, im Raum Köln oder Berlin, Schöneberg im weitesten Sinne, dann bin ich als Gyros-Sachverständiger, werde auch oft zu Gericht eingeladen und muss Gutachten schreiben. Da bin ich wirklich richtig gut
wie
drin.
Wie magst du denn Gyros am liebsten? Magst du es, wenn es außen knusprig ist, aber das Fleisch innen noch nicht so durchgeknuspert ist, sondern noch so saftig ist? Ja, ist das so?
Ich muss sagen, weil ich heute eben ein anderes Gyros hatte, das war sehr dünn geschnitten, wie so Kebab. Das war sehr dünn geschnitten, aber natürlich Gyros unterscheidet von Kebab, dünner Kebab, ist es nicht halal. Es ist einfach Schwein, viel Schwein, 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 Schwein. Und es hat mir nicht so gut geschmeckt. Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen fettiger ist und man auch nicht so genau weiß, ist das jetzt Fleisch, meine Zunge oder ist das einfach Fett, auf das ich jetzt gerade beiße.
Dann würde ich dir in Eimsbüttel in Hellkamp, Korfu heißt der, glaube ich, den würde ich dir empfehlen. Der ist der Beste meiner Meinung nach in Hamburg. Olympisches Feuer ist nicht so dolle in der Schanze, da gehen zwar immer viele hin. Also ich kenne in Hamburg, glaube ich, jeden Griechen. Ich war nämlich mal richtiger Griechen-Fan, weil die Griechen die besten Pommes machen. Ich habe schon mal gesagt, wenn Außerirdische landen würden auf der Erde und sie würden sagen, ich möchte sofort Pommes probieren, würde ich einen Griechen anrufen. Weil beim Griechen schmecken die Pommes immer gut. Da bist du auf der sicheren Bank. Hast du schon mal beim Griechen eine schlechte Pommes gegessen?
Nein, oder? Noch nicht. Und ich kann an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, ich kann tatsächlich auch ein paar empfehlen. Jetzt, also ich kenne mich am allerbesten aus in Bremen-Nord natürlich. Und da gibt es zwei Places to go to, nämlich das Restaurant Olympia. Ist in der Friedrich-Humboldt-Straße in Gronen. Ist vom ehemaligen Klassenkameraden von mir. Die Familie macht das super. Wirklich toll. In derselben Straße übrigens auch der beste Bäcker. Ich würde sagen, der beste Bäcker östlich von Frankreich, selbe Straße. Liebe Grüße, Jonas Brotbude. Kann ich jetzt einfach mal nennen. Ist mir egal. Regionale Wirtschaft stärken. Es ist einfach der beste Bäcker. Wirklich wahr. Und der zweite ist, und es waren beides Klassenkampf. Ich war beide in meinem Abiturjahrgang, waren beides Restaurantbesitzer. Und das war Akropolis. Akropolis und eben das andere.
Gibt auch nur 5 Namen, die so griechische Restaurants, die haben immer so, wenn jemand sich anmeldet in Deutschland und ein griechisches Restaurant, also ein Grieche in einem griechischen Restaurant, da hat er 5 Namen zur Auswahl von der deutschen Behörde, weil wir ungern auf was Neues. Die Deutschen, ja, die können sie auch machen, aber der muss Zeus heißen, Akropolis, Omiros,
Hephaistos. Und ganz wichtig auch immer die blaue Schrift auf weißem Grund und so das Simulieren für die deutschen Augen von griechischer Schrift, ist auch immer wichtig. Aber es gibt ja jetzt so mit der kulinarischen Revolution Anfang der Nullerjahre, als Tim Mälzer die schöne deutsche Küche kaputt gekocht hat mit seinen Etepetete-Rezepten. Da fingen die dann an, so mehr Sedes zu machen, diese kleinen frittierten, auch mal so ein Halloumi mit Sesamkruste und sowas. Es gibt auch dieses andere griechische Konzept. Ist aber genauso, wie wenn jemand sagt, authentische chinesische Küche, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich einfach nicht essen. Ich finde das immer spannend als Experiment, aber ich möchte gerne Gerichte essen, beim Chinesen beispielsweise, wo ich leichte Lähmungen in den Armen bekomme hinterher und wo die Soße schön mit Stärke angemacht ist, das Fleisch glitzert und ich weiß, wie die Bambussprossen und die Möhren geschnitten sind.
Mein allererster Tag in Tokio, als ich damals gedreht habe für Schulz in the Box und wir sind geschlossen mit dem Team zu so einem Laden, in so einem Keller reingegangen, ein japanisches Restaurant und da gab es nur Suppen und überall waren so Fischarme und so mit drin. Und da war ich so richtig der dumme Bauern-Europäer. Ich fand nichts geil von den Bildern her und hatte Angst, dass mir das alles nicht schmeckt und habe mich dann nicht drauf einlassen können und musste mich dann irgendwie, wir hatten so einen Dolmetscher dabei und habe den 1000-mal genervt. Ich so, hier, no Seafood, no. Und ich wollte sowas haben, also weil ich ich auch gemerkt habe,
Pommes.
Dass die ja, ja, so, machen wir Pommes mit rein ins Reis. Nee, also alle Fälle, das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich da das, und dann hat es mir richtig gut geschmeckt. Nach dem zweiten oder dritten Tag, du musst das nur überwinden. Ich habe nur gemerkt, wie eingeschränkt ich im Kopf bin und wie man auch von europäischem, asiatischem Essen geprägt ist, wie das hier alles für unsere kleinen, ungeübten Zungen alles angeeignet wurde, das Essen. Also von, also, es ist ja nun mal so. Auf alle Fälle waren wahnsinnig gute Geschmackserlebnisse und leckere Sachen
gekommen. Aber das ist interessant, dass dir auch so geht. Ich bin auch wahnsinnig konservativ und experimentierscheu beim Essen. Aber wenn ich eine Sache gefunden habe, zum Beispiel, die ich richtig gerne mag, dann esse ich die auch so lange, bis ich sie nicht mehr essen kann. Also zum Beispiel hatte ich mal eine Zeit lang, wo ich immer diese komischen Nimm-2-Milchgeister gegessen habe. Und ich habe jedes Mal, wenn ich im Supermarkt war, immer eine Packung geholt. Ich habe jede Woche eine Packung gefressen. Und irgendwann, so nach 3 Jahren, konnte ich es nicht mehr sehen. Jetzt ist aber auch vorbei. Also meine Milchgeisterphase ist erledigt. Und bei so anderem Essen, wenn ich ein Restaurant gefunden habe, was mir wirklich richtig gut schmeckt und wo auch die Vibes richtig geil sind, dann bin ich wirklich wie so ein Onkels-Fan, treu bis zum Tod. leider oft der Tod des Restaurants kommt vor meinem Tod.
Ja, aber du sagst, das ist ja so witzig. Das ist ja in allen Sachen so. Als junger Mensch ist man sehr oft Fan von einer Band. Dann hört man die jeden Tag. Man liebt das abgöttisch. Mhm. Und dann irgendwann findet man die Scheiße. Und man weiß eigentlich gar nicht, wieso so richtig. Außer, ja, sie haben sich weiterentwickelt. Früher waren sie besser, die übrigen Sprüche. Aber man hat sich auch zu viel das einfach, weil man so ein Suchttyp in allen Bereichen ist. Also ich habe das mit Bands gehabt, die ich so geliebt habe oder sonst was. Coldplay, die erste Platte rauf und runter gehört.
Coldplay, die erste Platte rauf und runter gehört?
Die erste Coldplay war eine unfassbare gute Platte. Mhm. 2001 oder so kam die raus. Habe ich die live gesehen, da haben die von 3 Bands, die alle erste Band gewesen. Da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern, dass das mal so eine geile Band war. Zweite Platte dann auch noch gut gewesen. Und dann habe ich die gehasst für jede Platte, die jeden Song.
Ja, es wurde aber auch
beschissener, muss man sagen.
Als Chris Martin irgendwann rausgefunden hat, dass er wirklich einfach breiten, kompatible Popmusik macht und sich wirklich überhaupt nicht mehr Mühe gegeben hat, sich mal ein bisschen was anderes einfallen zu lassen.
Ja, das stimmt. Eigentlich war der Knackpunkt die Single mit Rihanna, obwohl Rihanna cool ist, aber das hat einfach so null zusammengepasst. Das war einfach so gewollt. Und naja, darüber müssen wir nicht weiter reden. Milva ist gestorben, wollte ich schon in der letzten Sendung sagen. Ich weiß nicht, ob es für dich, Jan, lacht. Der Tod von Willi Herren hat den Tod von der großen Milva überschattet. Milva, die Sängerin, von der ich das erste Mal das Wort gehört habe, früher in den 80ern oder so, bei meinen Großeltern lief das oft auch in diesen Schlagersendungen, kam Milva und sie wurde immer als starke Frau bezeichnet, mit ihren feuerroten Haaren. Und es gab ein Lied von ihr, es war ein großer Hit, der hieß Hurra, wir leben noch. Das war, glaube ich, ihr größter Hit. Jetzt ist sie gestorben, glaube ich, mit Anfang 80. Aber irgendwie fand ich Milva immer faszinierend. Die sangen so komische, starke Lieder für starke Frauen, so wie man sich das früher, sag ich mal, in der Brigitte vorgestellt hat.
Das tut mir, glaube ich, unrecht. Ist das nicht die letzte singende große Sozialistin gewesen? War nicht diese feuerroten Haare?
Milva war eine mega coole Frau, mal ganz ehrlich.
Ich meine das ernst, die feuerroten Haare waren nicht nur Eyecatcher, sondern ich meine auch politisches Signal.
Die war die große letzte Sozialistin. Ich glaube, ja, du hast vollkommen recht. Und die hat, Alexanderplatz ist einer ihrer größten Songs, den würde ich gerne auf die Fidi und Bumsi-Liste packen, weil auch meine Englischlehrerin, die hat uns mal irgendwie mitgenommen, ich weiß gar nicht, die Klassen, und da mussten wir Milva hören. Die hat immer abends Milva angemacht. Mhm. Milva war irgendwie, und irgendwie ist habe ich das in Erinnerung, dass Milva eine große Bedeutung hat. Für mich vielleicht nur aus Erinnerung, vielleicht schemhaft, aber ich packe jetzt mal einen Song von Milva
auf. Ja, das ist vielleicht so eine Familienkünstlerin oder so ein Familienkünstler gibt's ja auch. Also es gibt Familien, die sind zum Beispiel auf Gedeih und Verderb Westernhagen-Fans. Das wird auch vererbt von Generationen.
Gibt's noch sowas wie Familienkünstler?
Ich glaube zum Beispiel, dass mein Vater hat mir zum Beispiel irgendwie nicht keine Leidenschaft, aber zumindest einen gewissen Zugang zu Phil Collins genetisch mitgegeben. Ich fand es irgendwie immer nicht uncool. Und wenn man sich jetzt mal, wie ist das bei dir, wenn du dich durch die Plattenregale deiner Eltern wühlst?
Mein Vater hat Bruce Springsteen, Tommy's Popshow und Sleeve Bruce Springsteen and Dancing in the Dark und mein Vater meint, geil, Bruce Springsteen. Und dann haben wir zusammen das Video geguckt von Bruce Springsteen und er fand immer, Bruce Springsteen ist cool, ne? Und ich so, ja, der ist echt cool. Und wir fand ich auch echt damals cool. Ich glaube, bei uns war es wirklich Bruce Springsteen damals gewesen.
Und wenn du die Plattensammlung deiner Eltern durchguckst, gibt's da Dinge, wo du dich dann wieder drin erkennst oder irgendwas, oder ist es völlig anders?
Ich habe meinen Vater nie getraut, aber er muss wahnsinnig viel gekifft haben. Der hat mega viel Reggae-Platten. Da ist alles. Jimmy Cliff, Peter Tosh, Bob Marley. Da war richtig viel. Jimi Hendrix auch. Aber vor allem Bob Marley war voll sein Ding. Richtig viele Bob Marley-Platten gehabt.
Ach, kann ich leider nicht hören. Reggae ist mir immer zu monoton, leider.
Wirklich?
Ja, Weiß ich, habe ich nicht
so. Ah, du kennst das. Das sind jetzt aber auch wirklich drei klassische Standardsachen. Ist aber auch, da muss man sich so, auch so, wie hießen denn damals diese ganzen Künstler, die man dann noch gehört hat damals? Also ich bin auch zu so, in die Fabrik, zu so Christmas Reggae gegangen von, wie hieß denn der nochmal? Keine Ahnung. Also zu so verschiedene. Reggae war mal eine Zeit lang, ich glaube, in der Phase eines jeden Jungen, der sich für Musik interessiert, gibt's mal so eine Reggae-Phase. Meistens ist es wirklich mit Kiffen
verbunden. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, dir Dreads machen zu lassen?
Nein, niemals.
Ja, es niemals. Gibt auch in der Phase eines jeden jungen Mannes zumindest mal diesen kurzen, vorbeihuschenden Gedanken. Wie sehe ich vor aus mit Dreads?
Ja. Es hat bei mir nichts damit zu, also die, es gibt gern, also das hat nichts zu tun, es ist ja momentan so ein politisches Correctness-Ding, Stealing Identity, darfst du dir so Dreads machen. Ich habe in der Band ganz kurz einen Gitarristen gehabt, der hat gespielt 2014 auf meiner Tour, ein super Typ, aber nur eine Tour. Ich hab's gehasst, dass er diese scheiß Dreads, so verfilzte Haare, und hat mit denen so gewackelt auf der Bühne und ich fand's ästhetisch einfach nicht geil. Ich dachte, nee, Digga, also,
aber ganz gut.
Jeder und jetzt kann, hat er die abgeschnitten.
Jeder kann seine Haare tragen, wie er möchte, it's a free world.
Katja Riemann hat auch mal Dreads.
Wer? Katja Riemann?
Ja, weiß ich noch, hat er auch mal so Dreads.
Katja Riemann hatte nicht
Dreads. Oder so kleine Dinge, also so.
Nein, so geflochtene Zöpfchen, für einen Film doch, aber nicht. Katja Riemann hatte mal Dreads.
Sind das für, ich glaube tatsächlich.
Da würde ich jetzt aber sagen, Katja Riemann stelle würde ich jetzt sofort.
Ich finde, das sieht einfach bei vielen Leuten unglücklich
Dr.
aus.
Dr. Renz hat auch mal Dreads. Bei Nordisch by Nature war der mit den Dreads von den Fettes Brot.
Also ich fühle das halt viel mehr, wenn du in Jamaika oder so geboren hast und Dreads trägst, als wenn du in Gütersloh aufgewachsen bist und im Zuge deiner Bob Marley-Leidenschaft denkst, ich muss jetzt auch mal Dreads haben.
Ja, apropos Leidenschaft, ich bin gerade ein bisschen am Brainstormen, Olli. Ich überlege tatsächlich, mich jetzt ein bisschen in die Welt der Tätowierten einzulesen, weil ich mit dem Gedankenspiel irgendwie eine Botschaft, eine Message auf meinen Körper drauf zu tätowieren. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, weil du bist ja oft umgeben von Leuten mit viel Tattoos und kommst aus so einer Szene. Ich kenne ja die ganzen Leute nicht. Ich bin ja zu dumm für die BWLer-Bubble und irgendwie zu schlau für die anderen Uncoolen.
Für die
und
Tätowierten wolltest du gerade sagen.
Und irgendwie dazwischen. Und ich möchte gerne mal irgendwie eine eigene Identity bekommen durch eine Tätowierung. Und da wollte ich dich mal an dieser Stelle fragen, was würdest du mir denn empfehlen? Erstmal überhaupt die Stelle, wo eher so eine
lustige. Ich finde, nur Kriminelle tätowieren sich. Erstmal, wollte ich mal sagen. Für mich sind es Kriminelle. Und es sind Leute, die für meiner Meinung nach zeigen, dass sie nicht nach unseren Regeln spielen wollen. Und deswegen ist es für mich ein No-Go. Das sind Leute, die auffallen wollen auf jeden Preis. Das sind Kriminelle. Also das ist meine Meinung erstmal dazu. Und wenn du dich tätowierst, dann begibst du dich in den Kreis von Kriminellen.
Ja.
Also deswegen, und wenn, ich weiß nicht, was die, also wenn du, entweder oder, also man, entweder du lässt dich tätowieren oder du wirst gefoltert von der Taliban und du müsstest ein Tattoo haben, ich wüsste nicht, was du als Typ für ein Tattoo, das ist das gleiche Problem, warum ich nicht tätowiert bin. Ich bin kein Motivtyp.
Aber der eine von den Beatsteaks, dem habe ich mal, das weiß ich noch genau, wie sich das anfühlt, dem habe ich mal in der Sendung, der war irgendwie
über das Tattoo gefasst.
Nein, der hat sich mit einer Nadel, der hat eine Nadel mitgebracht und gesagt, tätowier mich in der Sendung. Ich so, what? Und habe ich da wirklich sein Bein tätowiert und ich habe das erste Mal
Thorsten, ja, bestimmt Thorsten.
Habe ich Thorsten tätowiert, ja genau, Thorsten. Und dann habe ich da, weiß ich noch genau, wie es
ist. Thorsten hat aber auch so viel Tattoos, das ist auch egal, ob jetzt noch einer mit einem Kugelschreiber da was dann tätowiert. Liebe Grüße.
Nee, das war aber ein ganz interessantes Na, Traditio.
Und hast du ihn dann tätowiert?
Ich habe ihn tätowiert in der Sendung und ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt, wenn man mit der Nadel durch die Haut sticht. Ein interessantes Gefühl und ich habe damals schon gedacht, ich kann verstehen, warum es Tätowierer gibt, die das richtig gerne machen. Aber das ist ein geiles Gefühl, wenn du durch diese oberste Hautschicht durchstichst und genau den richtigen Platz findest. Das war ja so eine Hand-Tätowier-Geschichte, nicht mit einer...
Ach, hast du richtig was Großes tätowiert, nur so ganz wenig?
Ich weiß gar nicht, was ich da drauf tätowiert habe, ehrlich gesagt. Keine Schlumpf. Ahnung. Nee. Naja, ich habe auf jeden Fall gedacht, vielleicht so ein... eine sexy Comicfigur als so ein erotisches Aperçu. Nee, wie sagt man? Groß aus der Küche. Sowas, wenn man dann irgendwie die Leistengegend entblößt beim kreativen Rollen-Liebesspiel und dann ist da einfach Gargamel drauf. Oder irgendwie so irgendwas. Oder Tweety. Der Vogel. Oder irgendwie irgendwas, aber so eine off, so eine Figur, die so ein bisschen off ist. Als Conversation-Starter. Irgendwie so eine B-Reihen-Figur aus Entenhausen. Die Glühbirne.
Franz Ganz. Der Gehilfe von Oma Ganz. Weißt du, der Faule, der nur ab und zu mal auftaucht. Da gibt's doch diesen einen, der bei der Oma auf dem Hof arbeitet. Franz Ganz. Kennst du den? Der heißt doch so, oder?
Ja.
Die Wurzel. Es gibt, glaube ich, niemanden in der ganzen Welt. Franz Ganz. Ich dachte, das ist ja auch nicht erste, nicht mal jetzt, das ist wirklich so richtig dritte Reihe in Haus.
Den gibt's nur ab und zu, aber ich weiß den Namen von dem.
Franz Ganz. Vor allem, wie du den Namen gesagt hast und ich sofort wusste, wie er aussieht.
Das ist der hat nur einen Gesichtsausdruck.
Aber es ist die absolut, also eine der wenigen Figuren in Entenhausen. Ich glaube wirklich, es gibt nirgendwo auf der Welt jemanden, es gibt ja wirklich viele Tattoos. Ich wette mit dir, dass niemand Franz Ganz irgendwo tätowiert hat.
Ja, genau. Wenn ihr einen kennt, der Franz Ganz tätowiert hat, schickt uns ein Foto zu.
Aber alles ab heute zählt nicht mehr, nicht? Und bitte hört auf, euch Franz Ganz irgendwo hin zu tätowieren. Da gibt's Walt Disney, die haben ja krasse Anwälte. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, dass die Anwälte von Walt Disney vor Gericht erwirkt haben, dass ein Tattoo, was Mickey Mouse zeigt, an prominenter Stelle rausgeschnitten werden musste, noch im Gerichtssaal, wegen Markenrechtsverletzungen.
Ja, wirklich?
Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr.
Das macht, Jan, ich mache eine schlaue Sache.
Achso, ja?
Was? Nee, erzähl
weiter. Ich wollte nur sagen, das haben sich dann die Erben von Walt Disney nicht nehmen lassen, das persönlich zu machen. Mit so einer Geflügelschere.
Mit so einer Geflügelschere, ne, genau. Mit einer stumpfen. Mhm. Ich habe eine schlaue Sache gemacht am Anfang der Pandemie. Ha. Als die Fußballsaison begann, habe ich nicht eine Sekunde Zeit damit verbracht, mich dafür zu interessieren. Das kommt mir jetzt wieder zugute, weil der HSV seit 5 Spielen nicht ein Spiel gewonnen hat. Alle haben wieder davon, wie jedes Jahr, wir schaffen es, wir steigen auf in die erste Liga. Nein, der Trainer ist weg. Und weißt du, wer jetzt seit heute der neue Trainer vom HSV ist?
Udo Lindenberg.
Horst Rubisch. Es ist
Kopfballungeheuer.
Horst Rubisch, die Legende, das Kopfballungeheuer. Wenn der Ball 5 Zentimeter über der Grasnarbe geflogen ist, hat er ihn trotzdem im Kopf genommen. Dafür war er bekannt. Er hat den Ball nur 3-mal im ganzen Fußball, also in seiner ganzen Karriere, mit dem Fuß gespielt. Bei Horst Rubisch wurde ausdrücklich mit dem Fuß, mit dem Kopf gespielt. Er ist wirklich eine Legende, ein bärbeißiger Typ, den ich sehr schätze. Ich durfte ihn einmal interviewen, habe keinen Stich gesehen, war total eingeschüchtert von ihm. Und er trainiert heute den HSV für die letzten Spiele, um doch noch das Wunderbar zu machen und den HSV in die erste Liga zu bringen.
Aber das ist doch genauso, das wird doch nicht gelingen. Das wird nicht gelingen.
Ich wollte mich jetzt vorschlagen als HSV-Trainer und zwar als Online-Trainer, dass wenn das mit Rubisch nichts wird, dass ich das einfach über Online von
über
zu Hause
FaceTime.
Mache.
Und, ja. und zwar auf dem Trainingsplatz müssen so ganz große LED-Wände aufgebaut werden und du sitzt in deiner Wohnung in Berlin und machst quasi Zoom. Remote.
Zoom-Konferenz mit den Spielen einmal die Woche.
Home-Training.
Ja. Vieles läuft auch über Vertrauensbasis bei mir.
Leute, ihr seid eine Mannschaft, ihr seid mein Team. Ich vertraue euch. Ihr macht das schon. Let's go.
Let's go. Aber wirklich, weil es gibt bald keinen mehr, der das noch bereit ist. Es ist ein Jammer mit dem HSV. Aber das Gute ist, dieses Jahr, wenn man nämlich das ganze Jahr, das kann ich ja, ich weiß, da werden jetzt die Hardcore-Fans sagen,
du bist kein richtiger Fan. Du bist kein Fan. Du bist kein geborener Hamburger. Weil du gehst hoch mit deiner Mannschaft, du gehst runter mit deiner Mannschaft.
Aber es geht ja nur runter eigentlich. Und das, es gibt Menschen, die sind jetzt vielleicht 20 Jahre alt, die haben noch nie gesehen, dass der HSV gut ist. Also das ist ja inzwischen so
eine ganze Generation rangewachsen. Merkel als Bundeskanzlerin, die wissen nicht, dass es was anderes gibt als einen schlechten HSV. Das wird sich alles radikal ändern im Herbst, wenn, und das ist jetzt, das wollte ich heute mal in der Boomer-Cringe-Ausgabe, weil das ist ja wirklich das ist ja letztlich das Warm-up für die eigentliche Sendung. Wir machen heute, wir hauen die steilen Thesen raus. Und die Dinger, die wir am Sonntag uns nicht trauen in der Gala-Ausgabe. Ich glaube nämlich, dass Folgendes noch passieren wird. Im September wird sich einiges ändern nach der Bundeskanzlerwahl, nach der Bundestagswahl, die ja dann zu einem anderen Kanzler oder einer anderen Kanzlerin führt. Und ich glaube, dass auf den letzten Metern durch einen noch nicht näher definierten Wendung des Schicksals wird nicht Armin Laschet, der CDU-CSU-Kanzlerkandidat, sondern doch noch Markus Söder. Und ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, ob Armin das dann doch bleiben lässt oder Markus dann doch die Beste. Ich glaube nämlich, mit Markus Söder, ich hab so Armin Laschet die Daumen gedrückt. Jetzt bereue ich meine Entscheidung.
Warum hast du ihm überhaupt die Daumen gedrückt?
Ja, ich bin ein überparteilicher Typ. Ich bin irgendwo politisch zwischen KPD und MPD und jeweils den ganz äußersten linken und den ganz äußersten rechten Flügeln von diesen beiden Parteien. Da bin ich zwischendrin, zu Hause. Und ich drücke allen immer die Daumen. Ich wollte alle gewinnen.
Die Theorie finde ich interessant. Aber wie könnte das vonstatten gehen, dass Söder tatsächlich noch Kanzlerkandidat wird?
Ich hab diese Woche einen Tweet rausgehauen. Der ist mir am Sonntagmorgen eingefallen. Ich möchte den ganz kurz mal vorlesen. Ich lese sehr selten Tweets vor.
Nee, mach mal ruhig. Ich bin interessiert immer an der Welt der Tweets.
Ja, ich lese es dir mal ganz kurz vor. Das wird dich vielleicht interessieren. Pass auf. Wenn Markus Söder Kanzlerkandidat der Union geworden wäre, hätte er beim Thüringer CDU-Chef Christian Hirte persönlich angerufen und ihn so lange zusammengeschissen, bis im Wahlkreis Südthüringen ein anderer CDU-Direktkandidat als Hans-Georg Maaßen gefunden worden wäre. Und ich glaube nämlich,
Ich habe morgens gedacht, ach komm, weißt du was, das ist ein guter Gedanke, den schreibe ich einfach mal für mein Protokoll auf. Und ich habe geahnt, dass das nicht gut ankommt, weil dann haben mir Leute unterstellt, ja, wieso, in der Demokratischen Partei läuft das nicht so, dass einer halt anschnauzt, Armin Laschet macht das viel cleverer. Und ich schwöre dir, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat geworden wäre, hätte der den Christian Hirte so lange zusammengefaltet und dem in der Fantasie seine Karriere in der Politik, in der Bundespolitik kaputt geredet, bis er sich gar nicht mehr getraut hätte, was anderes zu machen als Markus Söder. Trotz Basis, trotz Demokratie und alles und so. Der hätte einfach da das durchgedrückt. Und jetzt pass auf. Meta. Ich glaube nämlich, also, wirklich, steile These, ist nur für die Boomer-Cringe-Ausgabe. Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, aus dem Markus Söder kommt, Franken da oben, irgendwie sowas, ist Hans-Peter Friedrich, der ehemalige Bundesinnenminister. Und der Typ ist der Typ, der war nur 3 Monate Bundesinnenminister, so ein Interimsding, so wie Horst Rubesch beim HSV. Der hat's mal so probiert, die Scheiße da irgendwie zu ordnen, hat nicht geklappt, musste der nächste wiederkommen. Hans-Peter Friedrich hat damals Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzchef eingesetzt. Und der hat jetzt, damit Armin Laschet es schwer hat im Bundestagswahlkampf, damit Markus Söder aus München noch stärker strahlt, hat Hans-Peter Friedrich organisiert, dass Hans-Georg Maaßen in Südthüringen, der äußerste Rechtsausleger der CDU, Kandidat wird, um Armin Laschet zu ärgern. Eingestielt wurde das alles von dem politischen Übergenie, dem Metamann, Markus Söder. Dieser Mensch denkt in so vielen Layern, dem ist alles zuzutrauen, auch noch, dass er bis September, wo ist Laschet? Keine Ahnung, Leiche wurde nicht gefunden. Kaiman Sammy ist wieder da.
Kaiman Sammy ist wieder da.
Marmin Laschet ist in Dormagen in den Baggersee gesprungen. Tipp, tipp,
tipp, tipp, tipp. Und nie wieder aufgetaucht.
Die Leiche wurde nie gefunden. Deswegen kann auch keiner mir einen Mord nachweisen.
Ja, das ist eine interessante Theorie. Ich habe aber auch immer die ganze Zeit gedacht, jetzt wo anscheinend, wie ich gesagt habe, die Umfragewerte so schlecht sind für die CDU, dass er vielleicht selber so nochmal sagt, Markus, geh du lieber nach vorne, ich bin in der zweiten Reihe gut aufgehoben,
noch nicht.
Gesundheitsminister.
Noch nicht. So. Jetzt kommt erst noch eine Landtagswahl, ich glaube in Sachsen-Anhalt. Und ich habe jetzt langsam dieses Gefühl, was ich vor 2 Jahren mal für die SPD hatte. Ich bin auch ein wertkonservativer Typ, allein kulinarisch. Mit diesem Radicchio-Salat komme ich mir vor wie der progressivste Typ Westdeutschlands, weil ich das überhaupt nicht in meinen Kopf reinbekomme, dass es was anderes gibt als Mayonnaise oder Essigöl. Radicchio Kartoffel. Na und? Aber ich bin im Kern konservativ. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal wirklich anbieten, die konservative Partei auf eine konservative Art und Weise wirklich mal nach vorne zu bringen. Und nicht so Rezo-mäßig mit Destruktion und sowas. Sondern ich bin
mit positiven Impulsen.
Genau. Ich finde es zum Beispiel wirklich eine super Idee, dass man es als Volkspartei schaffen muss, wirklich zwischen ganz links, also so ungefähr Positionen von Thomas de Maizière, und gemäßigt, also so Position von Björn Höcke zum Beispiel, dass man das schafft, in einer Partei zu vereinigen. Und das finde ich das Tolle an der CDU. Die kriegt einen Spagat hin. Und wenn es im Schritt zwickt, weil der Spagat zu groß ist, dann gibt sie einfach anderen die Schuld.
Wenn wir schon mal dabei sind, gerade hier beim großen Poker, beziehungsweise beim, wie sagt man so schön, Spekulieren
Das ist die Elefanten.
Ich würde sagen, man darf Olaf Scholz nicht unterschätzen.
Ja, der kommt nochmal.
Der kommt als Drag Queen. Der wartet auf seinen großen Auftritt. Der wartet einfach ab.
Und zwar,
der kommt 2 Wochen bevor. Der lässt die anderen das jetzt machen.
Und weißt du, wie der das macht? Der hat nämlich den direkten Draht zu Olivia Jones. Und Olivia Jones ist nicht einfach nur eine Drag Queen. Die hat ein Drag Queen Empire. Ich habe kürzlich eine.
Richtig, hat die wirklich.
Eine Drag Queen gesehen, die einfach nur Olivia Jones Drag Queen, so wie Heidi Klum Model. Es ist mittlerweile Olivia Jones ist eine Marke und die ist größer als Olivia Jones selber. Was schwierig ist, weil Olivia Jones sehr groß ist.
Sehr groß ist. Die ist größer als wir beide.
Zusammen.
Ja, nicht so klein. Also wirklich. Und man muss dazu sagen, sie hat auf dem Kiez, sie ist eine der letzten, die ist auch schon wirklich super lange dabei.
Ist aber gar nicht so alt. 40 ist die
dabei. Also seit Ewigkeiten, seit ich denken kann, seit ich auf dem Kiez gearbeitet habe, die ist seit Ewigkeiten da und hat vielleicht als letzte dann noch so die Hand, so über diese Unterwelt bald in der Hand, so, und vielleicht auch politische Machenschaften kann die beeinflussen und Olaf Scholz beraten.
Das kann ich mir gut vorstellen. War nicht, als Volker Beck damals das Gesetz zur Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Bundestag verabschiedet hat, das war sein Lebensprojekt, da war doch auch Olivia Jones mit im Bundestag.
Stimmt, war dabei. Olaf Scholz, der wartet nur auf seinen richtigen Moment.
Ganz ehrlich. Kann mir vorstellen,
der weiß auch inzwischen, dass er nicht mehr punkten kann, dass der Name irgendwo fällt. Der kann nur mit einer ganz großen Nummer noch kommen.
Ja, vielleicht.
Entweder als Body-Körper komplett tätowiert, als Tattoo-Model oder als Drag-Queen. Irgendwas, womit er auffällt. Der weiß, er braucht jetzt den ganz großen Aufschlag.
Ja, sowas wie Billie Eilish auf dem neuen Vogue-Cover. Also irgendwie ein ganz kompletter Imagewechsel. Stell mal vor, nur mal kurz, Mind Games. Olaf Scholz, auf einmal Fotostrecke SZ, schwarz-weiß, super ästhetisch, auf einmal Dreads.
Ja.
Einfach Dreads und so ein Beanie in Jamaika-Farben. Und das, das Krasse ist nämlich, Jamaika-Farben ist nämlich, und zwar ist das sowohl ein Conversation-Starter, und weil die ihn darauf ansprechen werden, warum denn sein Beanie schwarz-grün-gelb ist, sagt er ja. Und das Einzige, was fehlt...
Jamaika-Koalition, na klar.
Und, na genau, um das aus subversiv...
Ja, klar, logisch, verstehe ich.
Ja, aber irgendein Image, der wird noch kommen, der ist wie...
Der kommt mit was Großem. Der wartet jetzt alle, weil der weiß, anders kann er die nicht mehr überholen.
Der wartet bis zum Tag nach der Wahl. Und dann sagt er immer zu allen Vorschlägen von denen, die gewonnen haben, ja, hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Ja, aber mich habt ihr nicht gewählt. Hätte ich auch gemacht.
Nee. Aber er wird in seinem Megakostüm da sitzen.
Ja, ich muss mal kurz mich an die CDU wenden an dieser Stelle. Ich habe diese Woche festgestellt, dass es gewisse Bestrebungen in weiten Teilen der Online-Welt der CDU gibt, jetzt in Vorbereitung des Wahlkampfes, dass jetzt auch das Meme-Erstellen ausprobiert wird. Also die CDU erstellt jetzt Memes. Der Generalsekretär hat der Vorsitzenden der CDU oder der SPD so lustige Kopfhörer drauf montiert und hat einen flotten Spruch darunter geschrieben. Ich finde das gut, wenn der Generalsekretär einer Volkspartei wie der CDU selber Memes baut und bei Twitter postet. Möchte ich mal sagen, finde ich, unterstütze ich ausdrücklich, und wir sollten im Wahlkampf mehr mit Memes arbeiten.
Das wollte ich, finde ich auch gut.
Einfach mal Memes. Und ich finde es gut, dass Paul Ziemiak das macht. Dass einer da voranschreitet.
Jan, es ist zwar die kleine Mittwochssendung, aber wir machen heute trotzdem mal, um den Leuten wieder was zu geben, die großen fünf. Ja. Wir haben so viele gute Vorschläge bekommen. Vielen lieben Dank, wirklich viele. Ich habe dir ein paar zugeschickt, damit du dir eine aussuchen kannst, weil ich die alle ziemlich gut fand.
Ja, stimmt.
Vorher möchte ich noch Spotify bitten, irgendwie mal den Kontakt zu der Deutschpunk-Band Urlaub im Rollstuhl aufzunehmen. Die fehlen nämlich noch bei Spotify. Ich habe so eine große Liste Deutschpunk-Geballer für alle, die sich für Deutschpunk interessieren. Und leider ist eine der allerbesten Deutschpunk-Platten nicht vorhanden bei Spotify. Das wäre mir so ein Herzenswunsch, Urlaub im Rollstuhl. Oder wenn einer von der Band noch erlebt und Bock hat, dass das da, ich weiß, als Kommerz und so, aber es geht ja auch um die Musik, die muss ja noch einer hören, also ich liebe diese Platte sehr. Ich packe jetzt noch, hat mir jemand geschrieben, ganz liebe Grüße, eine neue Band oder eine Band, die haben eine Platte rausgebracht, die heißen Widersacher aller Liedermacher. Ich weiß nicht, ob es der stärkste Bandname ist, Leute, aber euer Song heißt Serious Lady und Widersacher aller Liedermacher mit ihrer neuen Platte haben sie gerade rausgebracht, hat er mir einen langen Text geschrieben, ich habe nur die Hälfte gelesen, aber ich packe dafür einen Song auf die Liste von euch. Vielen lieben Dank. Und Willie Nelson ist 88 Jahre alt geworden und ist geimpft. Und bin ein großer Willie Nelson-Fan. Und deswegen packe ich auch noch einen Song von Willie Nelson auf. Der geht mir so ans Herz. Und ich glaube, ich habe ihn schon mal raufgepackt. Aber damit er euch noch mal in Erinnerung gerufen wird, packe ich den Song Old Timer von Willie Nelson noch mal rauf. Einer der schönsten Songs übers Älterwerden, aber auch traurigsten.
Franz Ganz.
Hast du noch was oder wollen wir kurz Pause machen?
Wir machen kurz ein Päuschen und dann sind wir gleich wieder da bei der Mittwochsausgabe Boomer Cringe Hashtag 18. Wir sind in der KW 18 und die Boomer Cringe Ausgaben, das ist neu, sind jetzt immer nach den Kalenderwochen geordnet, damit ihr auch ein bisschen Orientierung habt. Wenn ihr die Folge nicht hört, wisst ihr wenigstens, welche Woche ist.
Ich habe noch nie in meinem Leben nach Kalenderwochen aufgeteilt. Du?
Ja, natürlich. Offensichtlich ja, sonst würde ich das ja nicht vorgeschlagen haben, hier bei Fest und Flauschig.
Ja, weil. Aber denkst du immer so, ach, das ist ja, das war vor 3 Jahren in der 14. Kalenderwoche, als ich da.
Ich muss sagen, die ersten 10 Kalenderwochen sind immer die einfacheren im Jahr. Also von 1 bis 10 geht immer noch ganz gut. Und so ab 11 langsam verliere ich so ein bisschen. Ich fand aber immer diese Handwerksbetriebe toll, wo diese geilen Kalender mit dem Plastikschieber waren. Da stand auch mal die Kalenderwoche. Ja. Ich komme aus einer Familie, wo es gab einen Selbstständigen bei uns, der hatte immer eine Tankstelle in der Familie. Also ein ganz
enger. Und Shell-Kalender.
Der hat eine Texaco-Tankstelle und da gab es immer noch so Werbematerial, die das in Kiss, selbst als die Tankstelle schon lange nicht mehr betrieben wurde, hatten wir noch so Texaco-Kalender mit Schieber und da war auch mal die KW eingetragen. Ich habe nie gewusst, was das heißt und fand es eigentlich immer faszinierend, dass es das gibt. KW.
KW 18, wir sind hier Puma Cringe fest und flauschig, die kleine Mittwochsausgabe und sind gleich wieder da.
Puma Cringe. Da cringen alle Pumas. Bis gleich.
Yeah.
Fess und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Hallo.
Hi. Ja, es ist Boomer Cringe Time bei Fest und Flauschig, unsere Mittwochsausgabe. Weißt du noch, ey, Alter, was wir in Folge 14 und 15, also Boomer Cringe 14, 15 dieses Jahr besprochen haben.
Ja, ein Glück, dass wir das runternehmen lassen konnten.
Was heißt, muss wir runternehmen? Aber können wir nicht drüber sprechen. Aber es ist ein Entwurf eigentlich für Freitags, für Sonntags, für die große Gala-Ausgabe. Heute haben wir eine kleine, große Fünfliste
vorbereitet. Das ist genauso, wenn ein großer Stand-Up-Comedian wieder in die kleinen Clubs geht, bevor wieder in die großen Läden geht.
Warm spielen, Witze austesten und so. Also ihr könnt die Folgen wirklich überspringen. Hier wird oft nicht viel Interessantes besprochen. Aber am Sonntag ist wirklich Gala. Das wird, sollte auf jeden Fall bleiben.
Der wird auch vorher gesiebt, da wird viel ausgesiebt nochmal. Also ich rede mit meinen ganzen Leuten hinter den Kulissen natürlich drüber, was bringe ich in die Sendung, was kommt nicht in die Sendung. Da gibt's immer bis kurz vor der Sendung ganz harte Diskussionen. Ja. Am Ende entscheidet dann ich meistens natürlich.
Ja, ich weiß, bei mir ist es eher so, ich bin ja komme vom professionellen Fernsehen und wir haben viel Marktforschung. Ich habe natürlich auch ein Team, was die Sachen vorbereitet und wir machen dann von Mittwochs bis Donnerstags nach Boomer Cringe wirklich nochmal so Marktforschung, Fokusgruppenbefragung in der Fußgängerzone von Essen und so. Und dann wirklich, wenn Aufzeichnung ist, manchmal Freitag, Samstag, dann werden wirklich nur die Cherry da rausgepickt, die Cherries rausgepickt, damit die Sonntagssendung wirklich steht. Und da muss man
bei Spotify auch sagen, dein Production Manager, und da hätte ich mit meinem Production Manager immer noch ziemlich lange vor jeder Sendung, was wird jetzt abgewogen, wer bringt welche Sachen rein, wer darf welche Bits bringen.
Und ich finde es krass, wie wir wirklich da immer dann prozentual die Wortanteile bei uns wirklich exakt gleich sind. Das ist in unseren Verträgen, vielleicht kann man so offen können wir sein, dass in den Verträgen drin steht, exakt 50% muss jeder von uns Wortanteile haben. Und das merkt ihr vielleicht nicht so, aber das ist wirklich ganz exakt bemessen und wir gleichen das übers Jahr auch aus. Also du hast zum Beispiel, das haben wir jetzt in fast 10 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit, haben wir das rausgefunden. Du hast zum Beispiel mehrere Wortanteile, wenn es auf Herbst zugeht. Da ist natürlich so eine Singer-Songwriter-Stimmung draußen. Da ist Indian Summer, da hast du Einfluss. Ich bin mehr so ein Wintertyp. Also wenn es draußen kalt ist, kalt wie mein Herz, dann fühle ich mich
Du läufst natürlich auch mit der Frequenz deiner Fernsehsendung richtig hoch. Ja. Das muss man sagen. Wenn du anfängst zu laufen, dann läufst du hoch. Ziemlich hoch.
Und wenn es wärmer wird dann wieder, wenn der Frühling durchschritten ist, dann merkt man, da ist bei dir Festivalsaison. Da bereitest du dich vor auf die großen Konzerte, aufs Hurricane, auf irgendwie Mainstage, Rock am Ring. Und da bist du auch in einem ganz anderen Level. Und das gleicht sich über das Jahr aus, ist aber exakt 50-50 seit nächste Woche.
Seit 10 Jahren. Jetzt kommen wir zu was ganz leichten Besinnlichen. Wir haben eure Anfragen wohlwollend begutachtet und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Hier sind erstmal für euch
die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Du hast die Anfrage bekommen, dann lies doch mal vor, von wem die ist. Und
ich habe sie an dich weitergeleitet.
Achso, dann lies sie gerne vor. Ist eine Idee von Lisa Katharina. Sie schreibt, hey Olli, an dich, eine Idee für die großen 5. Die großen 5 Gegenstände, für die es einfach keinen richtigen Platz in der Wohnung gibt. Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für deinen Vorschlag, liebe Katharina. Und ich, willst du anfangen? Fang nur mal an mit Platz 5.
Also ich bin ja gerade dabei, wirklich, ich habe eine Wohnung ohne Dachboden und ich habe nur einen ganz kleinen Keller. Dadurch muss ich viele Sachen in meiner Wohnung hin und her schleppen, was mich komplett wahnsinnig macht. Also das ist wirklich ein Thema, was mich richtig anspricht. Auf Platz 5 bei mir ist eine Sache, die jetzt erstmal ganz klein erscheint, die mich aber nervt. Ich habe keinen richtigen Platz in der Küche für die Kartoffeln. Ich habe noch nicht den Kartoffelplatz gefunden. Ich finde, Kartoffeln müssen kühl lagern, müssen dunkel lagern. Aber bei mir sind so wenig Schränke und die Kartoffeln liegen eigentlich so rum und ab und zu vergesse ich eine Kartoffel und da wächst da so ein kleiner Baum, weißt du, wenn die Sprossen schon anfangen und da so ein Kartoffelbaum rauswächst aus der Kartoffel.
Ganz genau. Ich gucke im Internet immer schon so Tutorials, wie man aus den Lebensmitteln, die man im Supermarkt kauft, neue Lebensmittel zieht. Ich habe tatsächlich gerade eine Frühlingszwiebel in ein Glas Wasser gestellt und da wächst einfach eine neue, also das Ende von der Frühlingszwiebel mit den Wurzeln dran, da wächst eine neue draus. Und bei den Kartoffeln geht's mir auch so, wir hatten früher einen echten Kartoffelkeller und ich komme aus einer, also offensichtlich
ist die gehören auch in den Keller, die Kartoffeln. Aber erst mein Keller scheiße, ist klein, ich muss super weit die Katakomben runter und irgendwo traue ich mich nicht da ganz nach hinten. Vor allem, manchmal bin ich schon auf halbem Weg wieder abgebrochen.
Ey, wir haben wirklich früher einmal im Jahr Kartoffeln gekauft. Und die wurden eingelagert in einer großen Kiste, die ich glaube sogar mein Opa gebastelt hat, die auch schon so über Generationen vererbt wurde. Das war so ein großer Gitterkasten und die konnte man unten aus so ein Ding da, Futtertränke, wie heißt es? Futterkrippe. Nee. So ein Futterkasten, also konnte man die unten rausziehen, wie so ein Hamster eigentlich. Und da haben wir wirklich ein ganzes Jahr immer Kartoffeln im Keller gehabt. Und
wir hatten auch noch einen Kohlekeller tatsächlich, in Lockstedt gehabt. Ein Kohlekeller, wo dann für den Ofen oben Briketts hier und so
wir mussten, wenn es draußen richtig kalt war, mussten wir überlegen, welcher von uns in der Familie zuerst gegessen wird. So war das bei uns. Wirklich.
Ja. Wirklich, wir hatten noch einen Kohlekeller tatsächlich da gehabt unten. Aber Kartoffeln gehören in den Keller, wird kaum noch gemacht. Dadurch werden die Kartoffeln oft irgendwie, liegen die da in der Sonne rum oder so. Kartoffeln sind ein großes Problem gerade bei mir, weil ich habe gerne Kartoffeln zu Hause, gesellige Typen auch. Immer,
dann wir immer Kartoffeln. Ja, weil Kartoffeln, die machen immer schöne Augen, machen mir die Kartoffeln. Die haben Auge auf mich geworfen.
Dein Platz 5.
Mein Platz 5, der großen 5 Dinge, für die es keinen richtigen Platz in der Wohnung gibt, ist ein Klassiker. Ich habe es als Doppelmeldung. Ich möchte hier anmelden für Platz 5, Raclette/Schokobrunnen. Raclette ist der Klassiker, will ich nicht weiter drüber reden. Man hat irgendwann kauft
Hast
man
du einen Schokobrunnen zu Hause?
Lass mich mal kurz erzählen, wie das dazu kommt. Raclette kriegt man irgendwann mit einem Liebesrausch mit seiner ersten Freundin, kauft man das. Das ist dann auch das Gerät, was keiner bei der Trennung da mitnehmen will. Und der schwächere Partner muss es sein Leben lang
durchführen. Und wird immer an diese unglücklichen 7 Jahre erinnert, in denen man diesen Raclette-Grill angestarrt hat, mit der Freundin, mit der es dann doch nicht geklappt hat.
Genau, dann steht der Raclette-Grill in der Wohnung. Und es gibt eigentlich, Leute, die bauen sich teilweise ihre Küchen rund um den Raclette-Grill herum. Da gibt's so Paneele, die so aussehen, die nicht aussehen, als könnte man die aufmachen. Und die macht man dann auf und dahinter ist der Raclette-Grill, weil der beim IKEA-Küchenplan sagt man, ja, wir brauchen den nur einmal im Jahr. Ja, wenn überhaupt. Wann haben wir das letzte Mal Raclette gemacht? Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren? Das macht man doch gar nicht mehr. Ist ein typisches 80er-Jahre-Ding, aber ist der Ballast wie der Thermomix heute für die Millennials, ist das Raclette-Ding zum Glück wesentlich günstiger. Für uns etwas ältere. Und das zweite ist Schokobrunnen, weil Schokobrunnen ist eine Geschichte, diese Teufel packen Schokobrunnen immer bei Tchibo in die Angebotswelt und wenn man zur falschen Zeit Geburtstag hat, kriegt man das von irgendeinem Freak für 35 Euro aus der Tchibo, aus dem Schiedel-Sortiment geschenkt. Stimmt. Und dann macht man das einmal an, findet's geil, dann macht man den nicht richtig sauber, ist sich aber zu schade, das wegzuschmeißen. Und dann steht so ein Schokobrunnen wirklich teilweise nicht, also 12 Jahre bestimmt schon rum und ich weiß genau, in diesem Inneren, wo die Schokolade hochgepumpt ist, da wohnt wahrscheinlich inzwischen irgendwie eine Frettchenfamilie drin. Weil die sich von der Restschokolade ernährt haben. Da ist irgendwie, also diese Schokolade in dieser Spirale, die kriegt man nie raus. Und auch wenn da drauf steht, leicht zu reinigen, don't believe the Schokobrunnenverpackung. Don't believe it. Never believe the Schokobrunnenverpackung.
Würde ich mir niemals kaufen, weil da bin ich inzwischen so weit, das wäre eigentlich mein Platz 4 gewesen, der Entsafter, aber da du jetzt das schon genommen hast, ist ja eigentlich das Gleiche. Der Entsafter, den man am Anfang in seiner Healthy-Phase, geil, jeden Tag frische Säfte, ja genau, bis du ihn das erste Mal sauber machen musst. Und dann diese ganzen kleinen Siebe und so alle rausnehmen musst und beim Zusammenbau schon wieder einen Nervenzusammenbruch kriegst. Mache ich jetzt aber nicht. Mein Platz 4 sind Koffer, vor allem bei mir Gitarrenkoffer. Oh. Ich habe viele Koffer und ich habe aber auch viele Gitarren. Und diese Gitarren stehen jetzt einfach sinnlos in einem Zimmer rum. Die stehen da, sieht so ein bisschen immer aus wie so ein Übungsraum bei mir, weil ich diese Gitarren nicht mehr im Übungsraum, da wurde so oft eingebrochen, ein paar Gitarren sind mir heilig. Also und Koffer, also man hat ja im Laufe seines Lebens so 3-4 Koffer und ich habe auch keine Abstellkammer für meine Koffer, die stehen jetzt einfach im Flur. Sieht aus, wie ich immer von einer Reise komme.
Sag mal, bist du denn, stapelst du die Koffer denn ineinander?
Ja.
Das mache ich nämlich zum Beispiel auch. Ich habe 3 Koffer, einen kleinen Handgepäck, einen großen, richtig großen, obszön großen, wo man so 2 Anzüge rein kann, wenn man irgendwie...
Genau, so einen habe ich auch.
Und dann gibt's
da einen, sind die kleinen Koffer drin.
Ja, aber also, da gibt's noch einen mittleren. Ich habe mir jetzt so ein mittleres Modell zugelegt, weil ich manchmal so Wochenendreisen habe und ich bin ehrlich, ey, mal ganz kurz, das Taschenmodell des Weekenders für so Leute, die auch irgendwie mal gerne golfen gehen oder sowas, mal so eine Sporttasche, wo alles drin ist für ein Wochenende, funktioniert bei mir nicht. Meine Klamotten sind zu groß. Wenn ich 2 Pullover mitnehme, ist so ein fucking Weekender voll. Kleine Männer können Weekender benutzen, diese sportlichen Taschen, wo man Lederapplikationen drauf ist, wo es auch teure Versionen gibt. Für mich nicht. Ich brauche einen Koffer, einen mittelgroßen Koffer, der schon so groß ist wie ein großer Koffer für ein Mädchen zum Beispiel.
Ja. Ich find's auch immer geil. Früher habe ich auf Tour so viel Sachen mitgenommen, aber ich habe immer überlegt, früher mal so DVD-Boxen. 2009 war ich auf Tour und wollte die Sopranos alle gucken und hatte so 6 DVD-Boxen. Habe einfach so viel Platz weggenommen in meiner Tasche. Ey, und anstatt sinnvolle Sachen. Und dann noch den Rechner, den MacBook, den großen mitgenommen, damit man auch ja nach dem Konzert noch Sopranos weiter gucken kann. Ein Wahnsinnsaufschluss und dann zu wenig Unterhosen gehabt, weil kein Platz mehr war.
Ja. Bei mir auf
Platz 4.
Platz 4 ist Leergut. Es ist leider, es ist leider ein, ich finde, ich bin Jürgen Trittin, wir sollten alle Jürgen Trittin eigentlich dankbar dafür sein, dass er auch Dosen und Einwegverpackungen, wir sollten wirklich für diese deutsche Eigenart, dass es am Samstags im Supermarkt immer diese Elendsschlange gibt von den Vollidioten, die denken, dass es eine gute Idee ist, mal so 2 riesige IKEA-Taschen mit so kleinen Lidl, Linda, Wasserflaschen oder sowas Leergutautomat bringen. Samstags morgens. Wir haben ja jetzt hier auch eine
Plattform. Aber es ist der Spaß des kleinen. Ich sammle die dann auch und wenn ich mich dann auf den Weg mache, dann denke ich, mal gucken, was ich da jetzt rauskriege. Also das ist immer noch die Freude, die man
dann hat. Ja, und weißt du, was mir oft schon passiert ist? Dann schmeiße ich das da rein und dann fliegt mir irgendwie beim ersten Mal Schlüssel aus der Tasche ziehen, irgendwo in der Süßigkeitenabteilung bei dem Milchgeist in der Bong aus der Hose und irgendein Arschloch sammelt hinter mir auf und habe ich die schönen 20 Euro.
Das passiert mir meistens. Ich mache das da alles rein und gebe den Bong dann nicht ab und finde ihn 3 Wochen später in der Hose nach dem Waschen und keiner kann ihn
mehr. Aber könnte man da nicht einfach mal so eine Kollaboration mit diesen ganzen Sanifair-Sachen machen, dass es so einen Universalbon gibt oder dass man einfach Geld rausbekommt, weil diese komischen QR-Code-Thermopapier-Scheiß-Dinger, die man immer rausbekommt, das ist nicht, die müssen irgendwie, Weißt du, die Politik macht sich Gedanken darüber, dass die Messenger-Dienste alle irgendwie miteinander verbunden werden, dass es einen einheitlichen Industriestandard gibt. Aber Bonks und QR-Codes, wo man Geld zurückbekommt, ist ein Kuddelmuddel. Das ist ein Flickenteppich. Wie früher, wie das Deutschland. Ist wirklich,
wie viel Kohle uns da flöten geht.
Wie dem deutschen, letztlich dem deutschen Staat, weil die Steuerzahler, die dann. Das war auf jeden Fall Leergut, nervt mich einfach, steht überall rum.
Oh, da hast du auch was angesprochen gerade, nervt. Ey, ich habe teilweise Flaschen in meiner Küche, die habe ich schon adoptiert, weil ich die nicht mehr wegbringen will, weil die schon so lange da rumstehen.
Also wirklich. Gerade wenn du die mitnehmen willst, dann gucken die dich so an, wie die dich immer angucken seit 20 Jahren.
Ich kann die nicht mehr wegbringen, die wohnt jetzt hier. Auf Platz 3 bei mir sind Vasen. Irgendwann habe ich mal so eine Vase nach der anderen bekommen, aber kaum noch Blumen. Jetzt stehen diese beschissenen Vasen überall rum. Und diese Vasen nerven mich so sehr. Ab und zu trinke ich, wenn ich dann keine Gläser mehr habe, dann trinke ich aus einer Vase. Aber das ist auch das Einzige, wozu ich die benutze. Ich habe so bestimmt so 5, 6 gute Vasen von Leuten, die dachten, hier, Vasen, hat nie jemand, also brauchst du immer, kriegst immer mal Blumen. Seit ich die Vasen habe, kriege ich keine Blumen mehr. Ich habe viele Vasen und die gucken mich auch an, wie die Pfandflaschen.
Seit ich Vasen habe, kriege ich keine Blumen mehr. Ist auch so Max Gold Spätwerk, ehrlich. Oder könnte auch so.
Ja, klingt so ein bisschen.
Seit ich Vasen habe, kriege ich keine Blumen mehr. Der Debütroman von dem Sänger von der Sänger, irgendein Sänger von, wo die Band sich schon längst zerlegt hat und jetzt will der Sänger nochmal solo durchstarten. Musikalisch klappt's aber nicht, weil alles wissen auch alle, weil der Bassist und der Gitarrist eigentlich die Musik gemacht haben und der nur die Fresse hingehalten hat. Und dann schreibt er ein Buch und man denkt dann so,
Auf Platz 3 bei dir
ist Staubsauger/Feudel. Und zwar auch in dieser Kombination. Oh. Das Nasswischgerät und der Staubsauger sind zwei Geräte, die leider immer Ebony und Ivory go together in perfect harmony.
Der Wischmopp mit dem Eimer.
Ja, der Wischmopp mit dem Eimer und der Staubsauger. Und die sind beide sind Überlänge. Und es gibt keinen Ort in meiner Wohnung, wo ich die reinstellen kann, ohne dass, wenn ich eine Tür aufmache, die mir immer komplett entgegenfallen,
ja.
Und da hat sich auch in den letzten 2000 Jahren Zivilisation architektonisch, weißt du, an dieser Stelle auch mal wieder, die Seele des Volkes spricht hier mal wieder aus mir. Die bauen da Dinger, die bauen riesige Betondinger hin. In Köln haben sie die Lanxess Arena gebaut, die sieht aus wie ein Osterhasenkörbchen. Aber das sind die Architekten. Hitler hat ganz Linz umgebaut mit Albert Speer. Der hat Germania geplant. Aber das ist ja mal ein Platzplan. Mir ist das Bier runtergefallen.
Für Wischmob.
Für den Wischmob. Da hätte der Führer mal mitdenken müssen, sein Albert-Speer-Matriz müssen. Da hätte er doch auf dumme Gedanken gekommen. Und da hat die Industrie keine Lösung für. Da haben
die Architekten. Da wären die Nazis schon damals.
Die vergeistigen sich so, die Architekten. Die wollen immer Kunst machen. Aber dass man mal einen vernünftigen Ort für Feudel oder für Staubsauger, wo die beide zusammen reinpassen, wo man vielleicht so ein Klicksystem hat, wo die Stiele drin sind. Oh, ich sehe schon, ey, alle, ich schwöre dir, nach der Sendung, nächste Staffel Höhle der Löwen. Ich sehe da schon so ein schwäbisches Brüderpaar, die Idee. Ja, die Idee haben wir bekommen, als wir den Olli Schulz Podcast gehört habe. Und habe gedacht, wir müssen was machen. Die müssen Freude. Ja. Oder hier sind wir. Und dann Ralf Dümmel kauft das dann direkt irgendwie.
Und dann wird das noch ein richtiger Verkaufsschlager.
Kann man damit auch Regelblut wegwischen?
Vertriebsspiel bei Woolworths.
Ja, kann man den Freude, den der auch für Regelblut verwenden? Ja, kann man auch für Regelblut verwenden. Wir haben das alles ausprobiert. Und dann startet das und dann steigt noch Carsten Maschmeyer an, macht das, dann skaliert das global.
Dann macht das groß.
Also Staubsauger Feudel. Auf Platz 5 der großen 5 Dinge.
Nee, Platz 3.
Platz 3 der großen 5 Dinge, wo es keinen Platz in der Wohnung für gibt. Auf Platz 2 bei dir?
Auf Platz 2 bei mir Autokram. So Scheibenflüssigkeit und so Kram. So diese Sachen, die man alle fürs Auto hat. Diese Enteiser und sowas. Man hat keine Garage. Ich hab's noch nicht zum Reihenhaus geschafft. Ich hab's auch noch nicht zum Einzelhaus geschafft. Ich hab's noch nicht mehr zum Wohnung mit. Ich hab's noch nicht mehr eine Wohnung mit einem vernünftigen Keller geschafft. Ey, wirklich. Bei mir gibt's so zwei Sonne großen Kisten, die auch so vorm Kinderzimmer im Flur stehen und da sind dann so Autosachen. Ich habe immer Angst, dass da irgendwie jemand draus trinkt.
Ja, ganz wichtig, dass man solche Flüssigkeiten, die verlockend süß und lecker aussehen, immer in der Nähe des Kindergartenzimmereingangs aufstellt, damit man
die Kinder... Da sind so viele Totenköpfe drauf gedruckt auf diesen Flüssigkeiten, auf diesen... Das wird das Kind ja wohl raffen. Das,
das ist Papas Piratenkiste.
Papas Piratenkiste.
Franz.
Papas Piratenkiste.
Franz Ganz.
Wieso? Ich hab dann nur das Papas Piratenkiste getrunken. Wieso wird mir das der Magen ausgepumpt?
Gott.
Nein, darüber macht es keine.
Auf Platz zwei der großen fünf Dinge, auf denen für den es keine, für den es keine Platz in der Wohnung gibt, sind bei mir Servietten. Und auch das ist so eine Geschichte. Ja. Man braucht sie eigentlich selten, wenn man mal irgendwie denkt, heute mache ich mal einen leckeren Fisch.
Und wenn man sie braucht, dann vergisst man sie. Oft sind dann mal Leute da zum Kuchen und denken, scheiße, jetzt hätte ich mal eine Serviette anbieten können. Die sind seit fünf Jahren in der Schublade.
Oh, ja, stimmt. Irgendwie meistens mit den Teelichtern zusammen und irgendwie den Kerzen, den großen Kerzen, die aber alle schon so verbogen sind, weil diese Schublade mit den Servietten auch immer entweder in der Nähe vom Backofen ist oder von der Heizung oder weil die Kerzen mal irgendwie zwei Monate lang auf einer Fensterbank rumgelegen haben und deswegen schief und krumm sind, aber waren halt Geschenkkerzen aus Bienenwachs vom Weihnachtsmarkt, deswegen schmeißt man die nicht weg.
Oder weil noch so eine riesige Packung mit 1000 Zahnstochern da völlig drin liegt, die sie irgendwie auseinandergerissen
bei der Metro mal bei der Metro mal günstig geschossen hat.
Und dann irgendwie so einen nicht rausgekriegt, die Nerven verloren und seitdem liegen die alle quer mit den Servietten und diesen Teelichtern in dieser einen scheiß Schublade, die man sowieso so schwer aufkriegt. Wo all die schön, und eigentlich ist das symbolisch. All das schöne Leben ist in dieser Schublade drin. Alles, was du brauchst, Zahnstocher, eine Serviette zum Mund abputzen, Kerzen. Ein kleines Licht, aber du kriegst die Schublade nicht auf. Und das ist sinnbildlich.
Weil du irgendwann die Schöpfkelle mit reingetan hast und die verkeilt sich immer, wenn du die Schublade aufziehst.
Ja, genau. Weil du irgendwann von der Bohle die Schöpfkelle damit reingetan hast. Und seitdem hast du die Nerven nicht mehr, um dich diesem Problem nochmal zu widmen. Weil du die letzten drei Monate dreimal versucht hast, diese Schublade aufzumachen. Und dann irgendwie am dritten Mal gedacht hast, gut, sie soll zu bleiben. Es ist ein Zeichen Gottes.
Es hat nicht sollen sein mit dieser Schublade. Und die wird auch ohne ausgeräumt zu werden, einfach dem nächsten Mieter der Wohnung überlassen. Das ist die Olli Schulz-Schublade. Die ist seit 15 Jahren nicht mehr aufgemacht worden. Und so
mein Platz.
Und dann, ganz gut, und das sind übrigens diese Dinge, die dann später in 2-3 Millionen Jahren irgendwelche Sedimentforscher der nachfolgenden Zivilisationen finden. Da wird dann irgendwann zwischen so zwei Granitplatten pinselt dann irgendwie so ein Alien mit 7 Köpfen so ein Kasten mit Teelichtern und Kerzen und Servietten frei und darauf wieder Rückschlüsse auf die menschliche Zivilisation. Das sieht aus, als wäre die Schublade nie geöffnet worden. Was ist das für eine magische Kiste? Tja.
Genau.
Platz 1, oder?
Platz 1, auch ziemlich einfach bei mir, auch wieder ein Küchenutensil. Man gewöhnt sich in der Zeit auch an immer mehr Tupperware zu kaufen und weiß dann nicht, wo man damit mehr hin soll. Mhm. Tupperware liegt auch einfach, steht einfach so neben der Abwehr. Das habe ich mal einmal abgewaschen und weiß nicht, wo der hin damit. Seitdem stehen, glaube ich, seit einem halben Jahr 3 Tupperdosen einfach abgewaschen, bereit, werden aber nicht benutzt in der Spüle. Und ich kann zum Abwaschen nichts mehr auf die Spüle tun, weil da die Tupperdosen sind. Tupperware hält man für unheimlich praktisch, benutzt sie 3 Monate und danach steht die ganze Scheiße
auch überall rum. Ich muss da wirklich eine Lanze brechen, weil ich komme aus einer frühen Tupper-Familie. Das war früher, war das ein, sag ich ganz ehrlich, es war eine Möglichkeit, Geld dazu zu verdienen, in Familien, die so ein bisschen sozialer waren als andere. Es haben viele, die Mädels in der Familie bei uns haben viel gequatscht und so, waren Nachbarnetzwerker und wir haben viel Tupper verkauft in der Familie früher und waren auch oft auf Tupper-Partys. Ich glaube eher auf Tupper-Partys und mir wurde als Kind wurden wir angelogen, dass da Tupper verkauft wurde. Eigentlich ging es um Säckchen trinken und sich irgendwie die Salatschneider erklären. Oder? Und es gibt echt Tupper-Sachen, zu denen ich ohne Scheiß eine echt persönliche, innige Beziehung entwickelt habe im Laufe meines Lebens. Und zwar gibt es eine große braune Tupper-Schüssel. Und zwar das alte Tupper, was noch so 0,5 mm dick war. Ja, ja. Als Plastik noch so, wo noch so 1000 Weichmacher drin sind wahrscheinlich und irgendwie so Tschernobyl-Strahlung. Aber das ist eine alte braune Salatschüssel. Und in der wurde man das Lapskaus gemacht. Das hat mein Vater immer gemacht. Mochte sonst auch, also hat sonst durfte es keiner machen.
Und die gibt's noch, die Schüssel?
Nein, und wir hatten halt nicht so viele Sachen. Früher hatte man auch nicht so viel, also wir hatten nicht so viel. Wir brauchen eine große Schüssel, ein Sieb, eine
Früher war das pures Gold in der Küche, Tupper. Ich wollte jetzt auch keine Wunde da bei dir aufbrechen. Nein, trotzdem muss ich sagen, dass bei mir so viel Tupper rumsteht. Und auch viel Tupper, was man so mit von Leuten mitkriegt, wenn man mal im Set, ich bin ja jemand, der mit Konzerten am Set auch immer noch Essen mitnimmt. Und da hat er noch eine Tupperdose von da oder von hier. Und dann stehen die Tupperdosen.
Immer auf jeden Fall in die obere Abteilung der Geschirrspülmaschine tun, Tupperdosen, weil sonst verbiegt sich das durch, weil es unten dann doch mehr ein kräftigerer Strahl ist in der Geschirrspülmaschine und heißer, immer besser oben. So, auf jeden Fall gibt's diese braune Schüssel und die hat im Laufe meiner Kindheit eine Metamorphose durchwandert. Die ist zum Teil der Familie geworden, weil das ist die Schüssel gewesen, die auch mal geholt wurde, wenn zum Beispiel einer gekotzt hat. Also wenn,
ach so, es war, da wurde draus gegessen und da wurde auch
reingekotzt. Da wurde Lapskaus drin gemischt und es wurde dann auch da rein erbrochen und es gibt diese Schüsseln, ich habe in einer WG gewohnt, eine ganz lange Zeit und ich hatte einen Mitbewohner, der hat die Klobürsten in den Geschirrspüler getan. Sag ich dir mal ganz ehrlich.
Oh Gott, ey.
Und das ist weil er gesagt hat, warum denn? ist doch, die ist danach so gut wie neu. Und das stimmt, ich, mit Geschirrspülbürsten verstehe ich das. Wenn man die in den Geschirrspüler tut, dann hält die einfach ewig, wenn die so Plastikborsten hat. Aber eine Klobürste in die Geschirrspülmaschine, I don't know.
No way, Alter, no way. Das müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren.
I don't know.
Dem würde ich wirklich, das wäre...
Liebe Grüße, ich weiß genau, er hört auf die Sendung und habe ich letztens irgendwie auch noch als ich in Köln war, in Ehrenfeld getroffen.
Ich weiß nicht, gleich, wie man die ersten Jahre das in der Küche ausgehalten hat, als ich ausgezogen bin. Ich habe manchmal einfach wenn dann die Geschirr schmutzig war und alles übertümpelt, dann bin ich einfach nicht mehr in die Küche gegangen bis zum Auszug der Wohnung.
Ja, oder dieses eine Zimmer, wo man die Wäsche einfach reinschmeißt und irgendwann, wenn man alleine wohnt und irgendwann ist die dann einfach, ist das einfach voll mit Wäsche, das Ding, und dann macht man kriegt man die Tür, meistens so dieses Ding über der Waschmaschine, wenn man so einen kleinen Abstellkämmerlein in einer kleinen Wohnung hat, da war eine Waschmaschine unten und oben konnte man die Wäsche mal reinwerfen und dann war das irgendwann so voll, dass ich die Tür nicht mehr zubekommen habe. Und dann, wenn einer gekommen ist, hab ich gesagt, mach die Tür nicht auf. Hab ich fast wie beim Restaurant, wo man privat draufschreibt. Das sind übrigens die interessantesten Türen in allen Geschäften, wo privat draufsteht.
Absolut.
Was ist dahinter?
Das stimmt.
Auf Platz 1 der großen fünf Dinge, für die es keinen Platz gibt in der Wohnung, ist bei mir ganz aktuell der Impfausweis. Es gibt so allmählich in meinem Umfeld Personen, die sagen, ey, ich habe jetzt einen Resteimpftermin bekommen. Ey, aber eine Sache, wisst ihr, wo euer Impfausweis ist? Es ist nicht, also dieses Jens Spahn-Ding, dass man die Pandemie verschläft, das ist nicht nur ein Jens Spahn-Ding, das merken jetzt auch gerade ganz viele. Die Impfungen rücken immer näher. Leute sind begeistert und erleichtert, dass sie so ein Ding haben. Aber davor die 2 Wochen Panik, weil man nicht weiß, wo man den Impfausweis hingelegt hat. Und das ist ehrlich gesagt...
Scheiße, und ich denke sofort, wo du sagst, ich denke gerade, ich will...
Wo ist der Impfausweis? Genau, und das Ding ist, ich habe mir das Konzept Impfausweis, da sieht man mal, was... also wie lang die letzte Pandemie her ist. Das ist das letzte Ausweisdokument, was noch exakt so funktioniert wie zu Zeiten der letzten großen Pandemie. Das ist nämlich einfach ein Stück etwas festeres Papier, womit Stift was draufgeschrieben wird. Alles andere sind Checkkarten, biometrisch, aber weil Pandemie...
Es ist aber nicht nur pandemiebedingt, sondern es gibt ja auch diese Grundimpfungen, die du als Kind machen musst. Du kriegst also automatisch einen Impfausweis, weil es ein paar Impfungen gibt, die du einfach machen musst.
Aber das kann man... Aber du kannst das doch auf ein vernünftiges Dokument bringen oder auf einen Chip, wie bei diesen Geldkarten oder sowas. Das muss ja auch nicht zentral gespeichert werden, das kannst du ja mit dir rumtragen. Warum ist das auf einem Stück Papier und dann kommt da jetzt, wenn da Aufkleber reingeklebt, das ist total archaisch irgendwie. Naja, habe ich auf jeden Fall, ich habe meinen noch nicht gefunden.
Wurdest du für Reisen mal geimpft? Ich wurde öfter geimpft.
Ja,
und ich finde, das macht die Reise gleich doppelt so aufregend, wenn man für eine Reise geimpft wird.
Ja, ich wurde mal für eine Reise geimpft, tatsächlich, als ich war mal in Mittelamerika, es war meine einzige große Reise, wo ich gedacht habe, jetzt will ich die Welt nochmal entdecken, bevor ich mich irgendwie komplett in die Medienarbeit verliere. Und da musste ich vorher mir so viele Spritzen reinballern lassen, dass ich dann auch in Zukunft von weiteren Reisen in Ländern, wo morgens man von Affen, die von Bäumen runterbrüllen, geweckt wird, dann lieber unterlassen habe, weil ich war einfach 8 Spritzen gegen Malaria und.
Ja, ich habe auch alles Mögliche bekommen.
Das waren sie auf jeden Fall.
Das waren sie auf alle Fälle.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, und wir haben gegeben heute. Und Spotify nimmt immer nur. Die nehmen Content.
Ja, genau. Der große grüne Schluckspecht, er nimmt immer nur von uns.
Er gibt nie zurück. Sag mal, wollen wir uns eigentlich nochmal zu Joe Rogan positionieren? Oder wollen wir da gar nichts zu sagen, weil das nicht an die deutsche Gemeinde interessiert?
Wieso hat er was gemacht? Gibt es was Bestimmtes, was er gemacht hat?
Ich weiß nicht. Irgendwie so Dinge, die, wo man dann, wenn man nicht weiß... Ist man denn,
lass uns mal in der nächsten Sendung drüber reden. Ich habe mir einige Folgen angeguckt von Joe Rogan und hatte irgendwann keine Lust mehr, weil er auch so einen Prototyp irgendwie von Typen irgendwie präsentiert.
Ist das echt ein Ultimate
Fighter? Das ist mir alles zu. Egal, das ist jetzt, muss ich einen längeren Monolog behalten. Lass uns doch mal nächstes Mal drüber reden.
Aber ist der Ultimate Fighter? Ist der Ultimate Fighter? Hat er mal gekämpft?
Nee, der ist denn nicht, aber er moderiert da immer so. Er ist da auf alle Fälle mit drin.
Warum haben wir nicht mal so eine sportliche Nebenbeteiligung? Und ey, der Eurovision Song Contest, seit 10 Jahren sagen wir das jedes Mal, wenn er kommt, wir machen euch dann einen Zweikanal-Tun. Peter Urban für die Älteren, wir jungen Leute, also, ab 40. Ich
komplett dabei.
Ich würde sofort machen.
Also, total. Also ich bin ja wirklich Grand Prix-Kind. Das war damals richtig so. Mit meinen Eltern und meinen Onkel und Tante, da wurde sie mit Zettel vom Fernseher gesessen und man hat noch eine eigene Abstimmung gemacht und so. Das war damals das große Event. Also und das Angebot steht, wir können nur anbieten.
Wir können auch nicht mehr machen als anbieten. Dann, wer nicht will, der hat schon.
Richtig. Das war die kleine Mittwochssendung, die gar nicht so klein heute war.
Aber eine Riesen-
Sonntag sind wir wieder da mit einer großen Sendung.
Das ist wie wenn der bei McDonald's, wenn du einen Big Mac bestellst, aber du machst Auge mit dem Typen am ersten Fenster. Und man weißt du, diesen einen Blick, wo man weiß, okay, alles klar, wir verstehen uns. Und auf einmal gehst du zum zweiten Fenster, zwei Big Macs drin. Hat er einen zweiten eingebaut. Weil er gesagt hat, nimm die, mach einen zweiten Big Mac noch rein für ihn.
Also es ist ein Zeichen an euch da draußen. Ihr seid gerade in der Mitte der Woche. Ihr habt heute frei wahrscheinlich, weil Mittwoch ist. Mhm. Oder ihr seid gerade auf dem Stepper wieder gewesen. Keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Sonntag könnt ihr euch schon mal duschen, weil Sonntag wird Party gemacht. Es heißt 5 Jahre Spotify. Wir feiern uns ein bisschen.
Ich freue mich. Ich habe am Freitag meine letzte Sendung, dann ist Sommerpause, Fernsehen. Ich habe danach wieder mehr Zeit für einen Podcast.
Super. Oh, das wird eine gute Sendung. Dann können wir einen kleinen Sekt trinken in der großen Sonntagssendung.
Ich hole uns einen Bobby Bubbles und wir haben eine schöne Schlusssendung. Wir werden eine monothematische Sendung machen. Und ich sage nur so viel. Es wird richtig türkis.
Also, seid bereit, Leute. Habt eine schöne Woche. Bis bald.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis Sonntag.
Ganz.